Gibt es Fragen zu dem, was wir gerade eben hatten? Hm? Wie? Keine Fragen, euer. Okay. Also, Phänomene des Geistes und das Gebetsmodell haben wir jetzt besprochen. Jetzt wurde ich darum gebeten, dass wir vielleicht noch mal kurz was zum Thema Sprachengebet sagen und dafür auch beten für diese Gabe. Ich habe ja dieses kleine Büchlein geschrieben. Wer das übrigens noch kaufen will, kann es gerne kaufen. Ich glaube 6 €. Ne? Sprachengebet. Ist es bei euch in Österreich auch so, dass es da so einen riesen Konflikt immer gab mit Sprachengebet? Oder ist es bei euch? Nee? In Deutschland gab es tiefe Konflikte wegen Sprachengebet. Eine kleine Gabe mit großem Konfliktpotenzial. Und das ist in anderen Ländern überhaupt nicht so, aber in Deutschland zumindest ganz, ganz stark. Und ich weiß nicht, ist es in Österreich ähnlich? Österreich ähnlich. Okay. Ich sage uns mal ein bisschen was darüber, denn es wird häufig falsch verstanden, was es eigentlich ist und wie diese Gabe wirkt. Je länger ich in Sprachen bete, als jetzt Anfang 30, Ende 20-Jähriger, der mit 16 zum Glauben gekommen ist und ein paar Wochen danach, nach seiner Bekehrung, das Sprachengebet bekommen habe. Je länger ich in dieser Gabe oder mit dieser Gabe lebe, desto dankbarer werde ich über diese Gabe, desto mehr erkenne ich, was für ein kostbarer Schatz sie ist und desto mehr priorisiere ich sie auch im Dienst. Deshalb habe ich auch zum Beispiel dieses kleine Büchlein darüber geschrieben. Jesus spricht, wir lesen im Alten Testament nicht wirklich was von dieser Gabe. Es gibt vielleicht ein paar Andeutungen, aber nicht wirklich was. Und Jesus spricht das erste Mal in Markus 16 von dieser Gabe. Er sagt, folgende Zeichen werden denen folgen, die an mich glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in anderen Sprachen reden. Sie werden tödliches Gift und Schlangen werden ihnen nicht schaden. Und Kranken, denen sie die Hände auflegen, mit denen wird es besser werden. Und das ist das erste Mal, dass Jesus von dieser Gabe so in der Form spricht. Und das Interessante ist, es gibt erstmal nicht mehr Lehre darüber. Die ersten Christen haben das also gehört von dieser Gabe. Und was haben sie gehört? Was war ihre Theologie dazu? Das ist ein Zeichen, was uns folgt. Achso, das ist dann das, was kommen wird. Ne? Wenn der Heilige Geist kommt, dann gehört das scheinbar dazu. So. Keine komplizierte Sache. Kein Christsein mit nächster Stufe. Ganz seltene Erscheinungen zu bestimmten Zeiten oder irgendwie sowas, sondern eine ganz einfache Theologie darüber. Folgende Zeichen werden denen folgen, die ihnen glauben. Und das Interessante ist, wenn wir ein bisschen weiter in dieses Wort gucken, dann könnte man auch eigentlich sagen, es ist eher wie ständige Begleiter sind die Zeichen, diese Zeichen sind ständige Begleiter derer, die folgen. Also das scheint nichts zu sein, worum wir 100 Jahre bitten müssen und Herr, gib mir das, sondern es ist eher ein Begleiter und die Frage ist, ob wir es abrufen oder nicht. Dann später lesen wir im Korintherbrief darüber, über diese Gabe. Jetzt muss man wissen, die Korinther hatten ein bisschen queres Bild von den Gaben des Geistes und vor allem auch von dem Sprachengebet. Die kommen also stark aus diesem Heidentum und haben auch stark ihre heidnischen Religionen mit hineingespült in das Christentum hinein. Da muss man ehrlich sagen, ein bisschen vielleicht ist Paulus daran auch schuld. Der hat nur 2 Jahre, glaube ich, in Korinth gewesen. Also hätte er die mal ein bisschen länger betreut, aber er wollte weiter, weil Christus kommt ja bald wieder. Ne? Und das Phänomen war jetzt das, dass also ganz stark und klassisch griechisches Denken, das Geist und Seele oder das Geistliche und das Irdische ganz stark voneinander getrennt wurde. Was die also offenbar gemacht haben, ist, dass sie sich getroffen haben zum Gottesdienst und nur noch in Sprachen geredet haben. Ja, das ist also ein Extrem, nur noch in Sprachen. Paulus sagt, ich könnte 1000 Worte in Sprachen reden. Ne? Also würde euch ja nichts nützen, ihr würdet ja nichts verstehen. Die haben das also auch nicht um für Lehre oder irgendwie sowas gebraucht, sondern die haben einfach nur noch in Sprachen geredet, weil das war eine höhere geistliche Form für sie, das war ein Zeichen von Spiritualität und alles Irdische haben sie vernachlässigt. Da haben die miteinander in die Kiste gesprungen und dann sich gegenseitig verklagt und dann die Reichen den Armen nichts abgegeben und so weiter. Und dann sagt Paulus, hier Leute, es geht nicht. Ne? Paulus übrigens kritisiert nicht die charismatischen Aktivitäten der Korinther, überhaupt nicht. Paulus kritisiert ganz stark deren Ethik. Das kritisiert er aufs Schärfste. Ja? Aber nicht die charismatischen Aktivitäten. Ganz im Gegenteil, mit den charismatischen Aktivitäten will er das fördern und in Bahnen leiten und das ordnen und sortieren, sodass es zu einem Segen für die ganze Gemeinde wird. So, und die sprechen nur noch in Zungen, nur noch in Sprachen, sagt er, Leute. Also ganz ehrlich, ihr baut euch vielleicht maximal selber, aber achtet doch eher darauf, dass ihr gerade im Gottesdienst einander erbaut, wo ihr euch doch trefft. Und dann spricht Paulus gibt uns ein paar Dinge darüber, erklärt uns ein bisschen, was für ein Segen diese Gabe ist. Das erste ist, Paulus sagt, wer in Sprachen betet, stärkt sein Glauben. Wer in Sprachen betet, stärkt sein Glauben. Eigentlich ganz einfach. Wenn ich in Sprachen bete, ist mein Glaube danach stärker, als er vorher war. Denn Sprachengebet stärkt den Glauben. Wer von uns braucht keine Stärkung des Glaubens? So, wir alle. Ja? In welchen Situationen brauchen wir Stärkung des Glaubens? In Zeiten der Anfechtung vielleicht. In finsteren Zeiten, in denen, wo die Stürme des Lebens es wild mit uns treiben. Wo wir zweifeln. Oder vielleicht, wo wir auch große Glaubensherausforderungen haben. Häufig mache ich, wenn ich Krankenbesuche mache oder wenn ich vor größeren geistlichen Herausforderungen bin, bete ich lange Zeit in Sprachen, ja? Weil das mein Glauben stärkt. Und das Interessante ist, es ist nicht unbedingt so, dass es wie eine Wunderpille ist für Glauben. Ja? Dass ich also in Sprachen bete, 5 Minuten und danach fühle ich mich so. Aber Paulus sagt, wer in Sprachen betet, stärkt sein Glauben. Und im Glauben an diese Schriftstelle sage ich, alles klar, bete ich in Sprachen. Denn ganz einfach gesehen, danach ist mein Glaube stärker, als er vorher war. Gar nicht so kompliziert. Was sagt Paulus noch über diese wunderbare Gabe? Es hilft uns, das Richtige zu beten. Paulus spricht immer wieder auch vom Beten im Geist und damit ist ziemlich sicher auch das Sprachengebet gemeint. Zumindest das würde auf jeden Fall Sinn machen. Paulus sagt hier in Römer 8, 26, 27, dabei hilft uns der Heilige Geist in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit Gott uns hören kann. Deshalb hilft uns der Heilige Geist und betet für uns auf eine Weise, wie wir es mit unseren Worten nie könnten. Aber Gott, der uns ganz genau kennt, weiß natürlich auch, was der Heilige Geist für uns betet. Denn er vertritt uns im Gebet, mit dem Willen, wie es dem Willen Gottes entspricht. Wie oft bist du in der Situation, dass du nicht weißt, wie du beten sollst? Ich ständig. Morgens zum Beispiel, wenn ich keinen klaren Gedanken fassen kann. Ja? Und ich will jetzt Zeit im Gebet haben, ich will Zeit zum Beten. Was bete ich denn jetzt? Ja? Und der Kaffee wirkt noch nicht, dann fange ich an, in Sprachen zu beten. Wie oft sind wir in einer Krisensituation und uns fehlen die Worte und wir wissen nicht mehr, wie wir beten sollen. Sprachengebet tritt ein und der Heilige Geist betet für uns in dem Moment, wo uns die Worte fehlen. Wie oft sind wir vielleicht vor Gott und beten ihn an und sind überwältigt von seiner Größe und Schönheit. Und wir finden keine Worte mehr. Der Heilige Geist tritt für uns ein. Wie oft sind wir in der Schöpfung und sehen die Schönheit der Schöpfung und wir erkennen, das ist Gottes Werk, der hat das gemacht und uns fehlen die Worte dafür. Bei manchen dauert es länger, bis ihnen die Worte fehlen. Ne? Und bei manchen geht es schneller. Aber der Heilige Geist spricht da für uns und er tritt für uns ein. Und das ist was total Heilsames. Weil das, wo die größten Schmerzen unserer Seele, für die haben wir oft keine Worte. Und ja, wie das halt so ist, ne? Wenn uns was Tiefes, Schmerzhaftes widerfährt, dann gibt es dafür oft keine Worte. Wenn du was Tiefes, Schmerzhaftes erfährst, sagst du nicht, oh, ah, das fühlt sich jetzt, ey, das tut richtig weh und ich fühle mich verlassen. All das sind vielleicht Worte, die sich irgendwann später finden, aber um das, um dem Ausdruck zu verleihen, was du da fühlst, ist das Sprachengebet eine ganz tiefe Art der Kommunikation mit Gott. Dann ist das Sprachengebet, sagt Paulus, ein Geheimnisaustausch. 1. Korinther 12, 14b. Er spricht zu Gott und was er durch Gottes Geist redet, ist ein Geheimnis. Wenn wir in Sprachen reden und es nicht ausgelegt wird, dann ist es eine Geheimsprache zwischen dir und Gott oder zwischen deinem Geist und Gottes Geist. Eine tiefe Art der Kommunikation. Wisst ihr, Freunde, ihr kennt das alle gut. Richtig gute Freunde brauchen nicht viele Worte, um miteinander zu reden. Richtig gute Freunde können sich nur angucken, die haben wie eine Geheimsprache. Keiner anderer drumherum versteht das, aber die beiden verstehen es. Meine Frau und ich. Manchmal brauchst du nur, ihr kennt das, ne? Manchmal brauchst du nur ein Augenbrauen, ein bisschen zucken oder irgendwie sowas und man weiß ganz genau, das spricht Bände. Ne? Aber es ist ein Geheimnis für alle anderen. Und das Sprachengebet ist eine Geheimsprache, eine ganz intime Form der Kommunikation zwischen unserem Geist und dem Heiligen Geist. Paulus sagt, das Sprachengebet ist keine Sprache des Verstandes oder ist keine Sache des Verstandes oder unser Verstand dabei bleibt ohne Frucht. Das ist was ganz Tolles. Denn wer in Sprachen betet, muss darüber nicht nachdenken, was er sagt. Es ist eine Art Herzensgebet, was nicht durch unsere Filter hier läuft. Ja, sondern was einfach aus dem Herz, der Heilige Geist formt die Worte in uns und wir sprechen sie einfach nur aus und wir müssen nicht darüber nachdenken, was wir beten. Das ist super, super praktisch. Ja? Also im Straßenverkehr können wir beten, wir müssen nicht um Worte ringen, wir müssen nicht um Formulierungen ringen und wir versuchen nicht das irgendwie so zu drehen und so zu machen, sondern der Heilige Geist formt das für uns und wir können ganz entspannt Auto fahren und sind konzentriert auf den Straßenverkehr. Ein Freund von mir ist Geschäftsmann, ist Geschäftsführer von einer großen Firma mit mehreren hundert Unternehmern, mit mehreren hundert Mitarbeitern. Und er spricht manchmal davon, wie dann in Meetings, da ist dann der Ellbogen verhalten und dann gibt es so subtile Druckmittel und Manipulation und so weiter. Und er sitzt da im Meeting und da werden wichtige Entscheidungen da getroffen über vielleicht mehrere Millionen Euro. Ja? Und er sitzt im Meeting und er weiß, ich brauche jetzt göttliche Weisheit. Ne? Ich brauche jetzt einen geistlichen Durchblick. Ne? Aber was er ja nicht machen kann, ist zu sagen, Leute, ganz kurze Pause, holt euch mal einen Kaffee, ich gehe mal kurz 5 Minuten in mein Büro, bete einfach nochmal kurz und bitte Gott um Weisheit und dann machen wir weiter. Das geht natürlich nicht. So, was er macht, ist, er folgt der Sitzung, aber er betet innerlich für sich in Sprachen und kann der Sitzung weiter folgen, weil sein Geist dabei ohne Verstand bleibt. Und er kann aber weiter in Sprachen reden und kann mit Gott in der Verbindung sein und kann mit Gott im Dialog sein. Übrigens ist das die Gabe für alle Mütter. Im Zentral sage ich immer den Müttern, betet viel in Sprachen. Warum? Weil Mütter oft keine Zeit haben, um für richtig stille Zeit zu machen und einfach in Ruhe zu beten und Zeit mit dem Herrn zu haben. So, ne? Ständig ist irgendein Kind am Rockzipfel und will dies und will das und so weiter. Und dann abends, wenn die Kinder im Bett sind, dann ist auch nicht mehr unbedingt immer die Situation, wo man sich dann nochmal eine Stunde nimmt. Dann sage ich, Sprachengebet. Ne? Wenn du keinen Kopf zum Beten hast, ne? Bete in Sprachen, denn dafür brauchst du keinen Kopf. Der Geist ist keine Sache des Verstandes. Ne? Eine wunderbare Gabe. Paulus sagt zu uns auch, dass er sehr viel in Sprachen betet, und zwar mehr als ihr alle. Finde ich so witzig, ne? Manche denken, der Paulus will den Korinthern jetzt mal sagen, dass diese Gabe einfach nicht so wichtig ist und die sollen jetzt mal irgendwie aufhören mit den Geistesgaben und so weiter. Paulus sagt selber, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. So. Diese Gabe hatte für Paulus einen hohen Stellenwert in seinem privaten geistlichen Leben. Das ist übrigens der gleiche Brief, in dem Paulus sagt, auch übrigens folgt mir, wie ich Christus folge. Paulus hat viel in Sprachen gebetet. Paulus, der uns oder zumindest mir in so vielerlei Hinsicht ein so großes Vorbild ist, der viele Gemeinden gegründet hat, der Erweckungen gesehen hat, in Ephesus zum Beispiel, Zeichen und Wunder, ungewöhnliche Wunder heißt es in Ephesus, der Totenauferweckungen gesehen hat, der gibt uns hier einen Tipp für geistliches Leben. Er sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Mein Tipp ist, viel in Sprachen beten. Jackie Pullinger. Wer von euch hat schon mal was von Jackie Pullinger gehört? Okay. Jackie Pullinger kommt bald zu uns ins Zentral im Sommer. Jackie Pullinger ist mit 21 Jahren, er hat sich, glaube ich, mit 19 bekehrt, ist mit 21 Jahren nach Hongkong. Er hat gespürt, dass Gott sie ruft, von England nach Hongkong, hat gespürt, dass Gott sie ruft in die Mission, wusste nicht wohin, keine Missionsorganisation wollte sie haben, weil sie war eine Musiklehrerin und das fanden die Missionsorganisationen damals nicht so wichtig. Und hat sie halt überall gefragt und die sagten alle, nee, brauchen wir nicht und so. Und dann sagte ihr Pfarrer gab ihr einen weisen Rat, sagte, hier, pass mal auf, nimm einfach dein ganzes Geld, steig in ein Schiff, was ganz viele Häfen anfährt weltweit und bete an jedem Hafen, Herr, soll ich hier hin? Ist das der Ort? Die war 21. Als Mutter oder als Vater hätte ich diesen Pfarrer echt. Oh. Und die ist nach Hongkong und steigt in Hongkong aus, hat nur noch $15 übrig. Und die fragen sie, okay, wo schläfst du heute? Sie weiß ich nicht. Ne? Okay, und bei wem bist du? Keine Ahnung. Kennst du hier jemanden? Nö. Okay, wo ist dein Rückticket? Ich habe keins. Okay, wie viel Geld hast du? Hier 15 keine Ahnung, Dollar, Hongkong-Dollar oder was? Und dann fing sie an, in der vermauerten Stadt zu dienen. Das könnt ihr mal googeln, vermauerte Stadt oder Walled City oder No Loon. Ein Stadtteil, ein Hochhausviertel, was keinen Strom hatte und keine Kanalisation. Und die haben zwischen den Häusern haben die Häuser gebaut und zwischen den Häusern wieder Häuser gebaut und dann da wieder Häuser gebaut, sodass dieser ganze Bereich wie eine vermauerte Stadt war. Und die Polizei ist da nicht mehr reingegangen. Es gab ganz viele kleine Wege und so weiter. Es gab keine Kanalisation. Es gab nur geklauten Strom. Überall hingen Kabel. Und dieser Stadtteil wurde beherrscht von den Banden, von den Drogenbanden. Hunderttausende Leute haben in diesem kleinen Areal gelebt. Und das war weltweit der größte, ist das dann Opium-Produzent oder irgendwie sowas? Also da wurden am meisten harte Drogen gekocht. Oder ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Also Crack-Küche oder irgendwie so. Also ganz, ganz viel Drogen. So Prostitution, Kinderprostitution, alles, 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 alles. Und sie geht da rein als 20-jährige Engländerin und fängt einen Teensclub an, ähnlich wie wir am Richtsberg, nur halt ein bisschen heftiger. Und stellt halt fest, dass wenn halt jemand zum Glauben kommt, dass er eigentlich nicht frei wird von der Heroinsucht. Und dass er auch so gefangen ist in den Bandenstrukturen, dass er und es ist eine tiefe, tiefe Verwandlung passiert. Und diese Frau hat viele bemerkenswerte Wunder erlebt. Auch vor allem darin, dass also diese vor allem jungen Männer sich bekehrt haben. Sie hat sofort zugesehen, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und in Sprachen beten. Und dann sind erstaunliche Dinge passiert. Freunde von mir waren damals da in dieser vermauerten Stadt. Jetzt ist das ein großer Ferienpark so eine große Parkanlage. Und Freunde von mir waren da und waren bei einer ihrer Gebetssessions dabei. Es gibt es auch auf YouTube, könnte mal, ich glaube National Geographic hat dann eine Doku drüber gemacht und hat es gefilmt, wie sie für Leute betet und die gehen dann zu Boden und dann sagen die, und sie fallen in tiefe Trance und so. Ne? Und Freunde von mir waren da in dieser vermauerten Stadt und die sagten, die Jackie Pullinger ist immer vor den Herrn gelaufen, so, damit die Ratten alle wegrennen. Ne? Und dann sind die in diesen Raum, wo dann sich die Drogensüchtigen dann gesammelt haben und dann fingen sie an, für die nicht zu beten. Und da war einer, der konnte gar nicht lesen, war gerade frisch Christ und fängt an, in Sprachen zu beten und rezitiert Philipper 2. Perfekt, perfekt. So, ne? Und ich meine, Jackie Pullinger, wenn man sie fragt, na, welchen Stellenwert oder wie kostbar ist diese Gabe, in Sprachen zu beten, würde sie sagen, das Sprachengebet als Gabe ist das Instrument, was Gott gebraucht hat, um diesen Stadtteil völlig zu verwandeln und hunderte, tausende Menschenleben in tiefer Form zu verwandeln. Hongkong, die Stadt Hongkong, hat ihr jetzt mehrere Gebäude gegeben, weil die festgestellt haben, Jackie Pullinger und ihre Ministry, St. Stephen's Society, die sind wirklich wirkungsvoll in der Bekämpfung von Drogensucht. Wie ist das jetzt mit dem Sprachengebet? Da gibt es ja dann viele so Fragen, wie ist das im Gottesdienst und darf das jemand anders hören? Ich weiß noch früher immer, als wir dann anfingen, in Sprachen zu beten, wurde uns das an der Schule verboten, weil der Konrektor ein Brüder gemeindlicher Christ war. Und dann war das immer ganz wichtig, weil Paulus sagt ja irgendwo, das muss ausgelegt werden. Und wenn das nicht ausgelegt wird, dann soll man doch eher schweigen. Und dann darf das also niemand hören. Dann ist es sozusagen wie Sünde, wenn jemand ein Sprachengebet hört. Und all das, von sowas spricht alles Paulus nicht. Das meint er nicht. Was er sagt ist hier, ist das. Er sagt, wenn ihr in Sprachen betet, im Gottesdienst, dann schaut, dass es auch ausgelegt werden kann. Das bedeutet, was er eigentlich sagt, schaut, dass, betet, dass ihr es auslegen könnt oder jemand anders. Ja, also es ist häufig so, dass wir selber in Sprachen beten und es dann selber auslegen. Und das passiert wahrscheinlich viel öfter, als man denkt. Ja, häufig, wenn man für Leute betet, betet man oft in Sprachen und dann danach spricht man auf Deutsch ein paar Sätze und häufig ist meine Empfindung ganz subjektiv, dass das auch eine Auslegung ist. Ja. Wenn ich also jetzt nach vorne gehe, das ist die Argumentationslinie von Paulus, wenn ich jetzt nach vorne gehe, hierhin, und sage, all die Informationen und die Lehre ist eigentlich egal, es geht um eine höhere geistliche Sphäre, ich bete jetzt nur noch in Sprachen, dann würde Paulus sagen, ja, dann sitzt die liebe Gemeinde Novum, Kirche im Novum, hier und fragt sich, was soll das denn? Und dann kommen nicht Christen rein und sagen, hey, was geht mit denen ab? Ne? Was er aber nicht sagt, und das macht er eigentlich auch deutlich, ist, dass natürlich man auch im Gottesdienst zum Beispiel gemeinsam in Sprachen beten kann und gemeinsam in Zungen singen kann. Er sagt selber, ich möchte in meinem Verstand beten und ich möchte im Geist beten. Ich möchte im Verstand singen und ich möchte auch im Geist singen. Ja? Wenn wir in einem internationalen Allianz-Gottesdienst sind, ja? Und der Gottesdienstleiter bittet uns darum, um Erweckung zu beten, und zwar jeder auf seine Sprache und in dem Gebetsfürbittestil, wie es global das eher das Übliche ist, nämlich nicht einer nach dem anderen, sondern alle durcheinander. Und jeder betet auf seine Sprache, dann ist es ja kein Problem, dann ist es ja nicht Sünde oder irgendwie sowas, sondern jeder betet ja selber zu Gott. Ja? Aber sobald jemand nach vorne geht und sagt, hört mir bitte alle zu, ja? La 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 und so, und es wird nicht ausgelegt, dann ist es für niemand von einem Nutzen und dann kann niemand Amen dazu sagen. Das bedeutet, ja, so ist es, damit mache ich mich eins. Das würde keinen Sinn ergeben. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Die Gabe, in Sprachen zu beten, würde ich sagen, ist für jeden Christen zugänglich, der das haben will. Und es ist nicht das große Ding. Und es ist eine erbauliche und wunderbare Gabe. Und diese Gabe ist vor allem gut für die schwachen Christen unter uns. Ich zum Beispiel und vielleicht auch du. Die Gabe ist überhaupt nicht für die Superchristen. Für die ist es uninteressant, weil die wissen, die brauchen gar keine Stärkung des Glaubens, die wissen auch immer, was sie beten sollen und so weiter. Ne? Also die brauchen die Gabe, in Sprachen zu beten, nicht. Die schwachen Christen, die Zweifel haben, die mit Sünde kämpfen, die keine Zeit und keinen Kopf haben, immer zu beten, ja? Für die ist das eine wunderbare Gabe, die ein großer Segen ist. Ich selber könnte die Zeiten, die ich bete, niemals füllen, wenn ich nicht das Sprachengebet hätte. Ja? Und es ist eine ganz wunderbare Sache, wenn wir gemeinsam in Sprachen singen. Häufig ist das, was wir auch im Zentral immer wieder erleben, dass wir gemeinsam in Sprachen singen zum Beispiel und der Heilige Geist anfängt, eine Harmonie zu schaffen im Raum. Und manchmal ist es dann auch so, dass dann eine Person zum Beispiel lauter wird und alle anderen leiser und dann gibt es eine Auslegung zu dem Sprachengebet. Und dann wird es eine ganz dynamische und wunderbare Sache. Häufig ist das ein Lobgebet. Ja? Und manchmal sogar, wenn wir manchmal ist es möglich, dass dann auch aus der Auslegung der Sprachen der Gebets, dass dann daraus ein spontanes neues Lied entsteht. Und dass die Lobpreisleiter dann halt aufnehmen und wir dann damit was Neues singen. Und das ist was total Herrliches. Häufig ist auch die Gabe des Sprachengebets, besonders wenn sie dann ausgelegt werden soll, dann wirkt sie ja wie ein prophetisches Wort, sagt Paulus. Dass wir auch sagen, okay, hat jemand ein prophetisches Wort? Und gibt es Leute, die vielleicht ein prophetisches Wort teilen? Ja? Und dann fragen wir, hat jemand ein Sprachengebet? Und gibt es jemanden, der dann sagt, okay, ich habe was. Und alle sitzen und denken. Und dann gibt es aber vielleicht zwei, vielleicht drei Leute, die das auslegen. Und meistens ist genau die gleiche Auslegung. Und es ist eine ganz schöne Sache, die die ganze Gemeinde erbaut. Gibt es Fragen dazu, bevor wir dafür beten?
Aber diesbezüglich, okay, ich kann nicht Sprachen bilden, aber kannst du sagen, wie man es empfangen soll? Also kannst du dazu?
Ja, mache ich gleich. Gibt es sonst noch Fragen? Wer hier betet nicht in Sprachen und sagt, ich würde das schon gerne haben? Macht mal kurz Augen zu, bitte. Okay, und meldet euch mal bitte so, dass es sichtbar ist. Okay, super. Wer von euch betet in Sprachen? Augen zu wieder. Okay, super. Sehr gut. Wie empfangen wir das? Bishop David Pitches. Einer meiner Lieblingsmenschen dieser Welt. Das sage ich öfter. Ne? Also, John Wimber, Jackie Pollinger, David Pitches. Wer noch? Simon Ponsonby, Paulus, Jesus, Walter Josi. Habe ich schon, Jackie Pullinger habe ich schon. Bishop David Pitches schreibt so: Das Sprachengebet ist eine spontan vom Heiligen Geist angegebene Sprache, bei der die normalen Sprachorgane gebraucht werden. Unser Bewusstsein spielt in dem, was wir sagen, keine Rolle. Die Sprache, die gesprochen oder gesungen wurde von dem, der sie spricht, nicht gelernt. Also, der Heilige Geist gibt diese Sprache ein. Das Interessante ist häufig, dass wir nicht verstehen, dass es eine Gabe ist, die uns folgt. Und worauf wir warten, ist eine Eingebung vom Heiligen Geist. Ja? Und wir stellen uns das so vor, dass dann der Heilige Geist uns die Worte gibt oder dass die Gabe aus uns heraussprudelt und wir können es gar nicht kontrollieren. Ne? Aber all das ist es nicht, sondern es ist der Heilige Geist in uns, formt die Worte und wir merken den Prozess, in dem er die Worte formt, nicht. Unsere Sprachorgane werden dafür nicht gebraucht. Also es ist mein Mund, der sich bewegt. Es ist mein Atem, der dafür gebraucht wird. Meine Stimmbänder, die sich schwingen. Ich kann es lauter und leiser machen. Ich kann anfangen und aufhören. Es ist mein Mund. Ich bete in Sprachen. Der Heilige Geist formt die Worte, aber ich bin es, der es betet. Manche erwarten, ne, dass es aus sich heraussprudelt oder dass es mit einem übernatürlichen Erlebnis zu tun hat. Nun, woran erkenne ich, ob ich die Gabe habe zu lehren? Woran erkenne ich das? Prediger, ne, Pastor, nicht vor langen Jahren. Man muss es eigentlich mal ausprobieren und dann mal gucken, ob es die Leute lehrt. Ob die Leute dadurch erbaut werden. Ne? Wie erkenne ich, ob ich in Sprachen bete? Nicht, es überkommt mich nicht unbedingt, sondern ich kann es anfangen. Wir müssen nicht darüber nachdenken, was wir beten. Ich empfehle oft, jetzt hör dir einfach mal nicht zu und fang einfach mal an. Und es ist nichts, was wir lernen. Ich kann dir also jetzt kein Vokabelheft geben, Shikimikigi bedeutet das und das und Shukumukuku bedeutet das, sondern es ist was der Heilige Geist in uns formt. Jetzt ist es so, wir lesen im Neuen Testament vor allem davon, dass das Sprachengebet im Kontext von Lobpreis auftritt. Und wenn ich Gott anbete, was tut Gott in dem Moment? Hört er mehr auf meine Worte oder schaut er mehr auf mein Herz? Herz, ne? Anbetung ist eine Sache in erster Linie des Herzens. Und wir kennen diese ganzen Texte im Alten Testament, wo Gott sagt, ich kann eure Anbetung oder eure Gebete nicht hören, weil ihr nur Worte gebraucht, aber euer Herz ist nicht dabei. Ne? Aber euer Herz ist nicht dabei. Ja? Also Anbetung ist eine Sache des Herzens und nicht unbedingt der tollen Worte, die wir wählen. Wenn du in Sprachen beten möchtest, dann ist immer meine Empfehlung, fang mal an, Gott anzubeten auf deine Sprache, auf Süd-Nord-Tirolisch, ja? Hört sich für mich übrigens an wie Sprachengebet. Und fang an, ihn anzubeten. Ja? Nee. Ja, okay, okay. Fang an, ihn anzubeten. Und mach das mal eine ganze Zeit, bis dir die Worte ausgehen. Und fang an, dann dein Herz weiter beten zu lassen und hör dir selber nicht mal mehr zu. Und geh im Glauben, vertraue darauf, dass der Heilige Geist schon die richtigen Worte formt. Manche sagen, das ist doch Babygebrabbel. Das ist doch viel zu einfach. Das Ding ist, Gott versteht auch Babygebrabbel. Wir können überhaupt nichts Falsches beten, wenn unser Herz ihn anbetet. Ja? Mein Sohn hat letztens hat er abends gebetet und dann fängt er so an, Shiawasu, Siwasu und so. Ne? Und ich so, oh Paul, was betest du denn da? Sagt er, das ist Spanisch. Ich so, oh, was ist denn Spanisch? Ne? Und es ist ein Mädchen in seinem Kindergarten, kommt aus Südamerika und die spricht nur Spanisch. Und Paul, mein Sohn, hat gesagt, er würde Spanisch beten. Frage, hat Gott ihn verstanden oder nicht? Natürlich, natürlich. So, mein Sohn versteht das. Der muss nicht lange darüber nachdenken. Der spricht einfach, ob Spanisch oder Deutsch oder Spanisch oder Nordtirolisch oder in Sprachen. Es ist eine Sache des Herzens. Mein Job ist, das sehe ich immer darin, ist, Leute echt zu ermutigen, anzufangen zu reden. Das ist das, worin sich die Leute am schwersten tun. Einfach mal anfangen. So, und du kannst jetzt gleich, wenn wir dafür beten, nichts Falsches beten. Ja? Wenn du in Sprachen betest, weil du mehr von Gott willst in deinem Leben, weil du dich nach mehr von ihm sehnst, dann sind das alles ein Zeichen der Anbetung, der Liebe zu Gott. Ja? Dann kannst du A beten, du kannst auch B beten, du kannst Nordtirolisch beten, du kannst Hochdeutsch oder das Gleiche beten und du kannst Spanisch beten und du kannst in Sprachen beten. Ja? Es betet alles Gott an und vertrau doch einfach mal darauf, dass es das Sprachengebet ist, was der Heilige Geist in dir formt. Meine Erfahrung ist die, dass all diese positiven Effekte, von denen Paulus hier spricht, dass die sich wirklich manifestieren über Jahre in Christen, die das tun, die das regelmäßig tun. Wollen wir anfangen? Okay. Ja? Okay. Ja oder nicht? Okay. Lass uns das so machen. Wir fangen jetzt an, Gott anzubeten mit einem ganz einfachen Lied. Und das wiederholen wir einige Male. Ja? Und meine Bitte an dich ist, dass du wirklich verlier dein Herz in der Anbetung Gottes. Ja? Und wir werden das immer wiederholen und ich werde immer wieder was dazwischen sagen. Und irgendwann werde ich sagen, und jetzt fangen wir an. Und dann fang einfach mal im Glauben an zu sprechen und Gott weiter anzubeten. Schau auf den Herrn. Ja, und fang an, im Glauben zu sprechen, dass der Heilige Geist diese Worte in dir formt, dass es nämlich wirklich eine Gabe ist, die dir folgt, die du nicht 100 Jahre erbitten musst, sondern die dir folgt und du musst einfach nur anfangen. Ja? Lass uns das machen. Also alle, die können, steht bitte auf. Und jetzt, genau, super. Welches machen wir? Welches machen wir? Ja? Können wir auch, du bist der Höchste... Okay, kennt ihr dieses Lied? Wir erheben dich, wir erheben... Okay. Stimmst du an? Ich mach's immer falsch.